sind, dann weiß ich, dass hinter dem Thema eine große Power steckt. Und ich denke, dass diese Low Power uns noch in einigen Jahren noch viel mehr beschäftigen wird als in diesem Jahr. Ich gebe Herrn Professor Luther das Wort für das zukunftsträchtige Thema.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich verstehen einigermaßen. Ich möchte also hier über eine kleine Einführung geben in Low Power Linux. Ich bin da mit meinem Kollege Sylvain de Castel. Ganz da hinten, also falls Fragen sind nachher oder sowas, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an ihn oder an mich und dann können wir das diskutieren. Also, wir kommen von der Hochschule für Technik und Architektur in Fribourg in der Schweiz. Vielleicht ganz schnell, wo ist es? Die werden das wahrscheinlich hier nicht so kennen. Fribourg liegt, jetzt muss ich da schnell den Laserpointer. Fribourg liegt also irgendwo zwischen Bern, Hauptstadt von der Schweiz, und dem Genfersee, ist eine zweisprachige Schule, also das heißt, wir reden ungefähr zu gleichen Teilen Deutsch und Französisch dort. Es liegt direkt auf der Sprachgrenze und je nachdem, ob man auf der einen Seite von der Brücke steht oder auf der anderen, spricht man eben Deutsch oder Französisch, wie das ja bei den Schweizern oft so funktioniert, relativ problemlos. Ich möchte meine kurze Präsentation hier folgendermaßen gliedern, eine kurze Motivation, wobei ich das eigentlich nach dem vorhergegangenen Vortrag gar nicht mehr groß machen muss. Ich glaube, schöner kann man das gar nicht ausdrücken, warum man eigentlich Energie sparen sollte mit seinen Rechnern. Ich möchte sicherlich ein paar Worte über die Grundlagen, sowohl informationstechnischer, aber vielleicht eher noch elektronischer Art geben. Dann einige neue technologische Entwicklungen, die wir selber als Systementwickler Linux vielleicht nicht so in der Hand haben, aber einfach um zu wissen, was da in den nächsten Jahren, wo da die Reise hingeht. Dann möchte ich natürlich einige Worte über den Linux-Kernel selber erklären, dort die aktuellen Entwicklungen oder die kürzlich gemacht getätigten Entwicklungen darstellen und am Schluss nur mit einer kurzen Zusammenfassung dann enden. Ich möchte gleich vorausschicken, so als kleine Provokation, also wenn man Low-Power-Computing machen will, dann sollte man nicht Linux nehmen. Wir alle, die wir hier sitzen, ich glaube, wir wissen relativ gut, warum wir Linux benutzen. Wenn man die Liste hier anguckt, in allen Bereichen, sowohl von den größten Mainframe-Server-Systemen bis zu den kleinen Embedded-Systemen, ich will danach ein paar Beispiele noch zeigen, benutzen wir Linux. Das ist also, die Skalierbarkeit ist also wirklich ganz extrem und das Low Power in diesem Bereich, das wird sicherlich aus unterschiedlichen Motivationen gemacht. Bei den Servern, wenn wir da irgendwie so einen Webhoster haben, der Linux setzt, der will natürlich primär Energie und damit Kosten sparen. Deshalb ist für ihn Low Power wichtig. Wenn wir auf der anderen Seite schauen, im mobilen Bereich, auf unseren Smartphones, wollen wir natürlich da eine Woche nicht aufladen müssen und trotzdem soll das Ding nur laufen. Im Embedded-Bereich ist es oft sogar noch schlimmer, dort haben wir oft gar nicht Energie, dass das Ding läuft. Und dann wird es natürlich ganz wichtig, dass wir da Systeme machen, die extrem wenig Energie verbrauchen. Vielleicht ist für manche Leute der Begriff Embedded Computing nicht so im Alltag präsent. Also eingebettete Systeme sind eigentlich Systeme, in unserem Fall Linux-Systeme, die irgendwo drin sind, ohne dass wir das merken, dass die da drin sind. Ich habe zum Beispiel hier mal so einen Linux-Rechner mitgebracht. Es ist ein DIL 48-Gehäuse für diejenigen, die schon mal Elektronik gebastelt haben. DIL 48-Gehäuse kann man irgendwo reinstecken in so einen Chip-Dings und das ist ein gesamter Linux-Rechner da drin. Ja, mit Flash und RAM und alles, was er braucht, also der läuft vollkommen autonom. Hier noch ein anderes System, sieht also aus wie ein bisschen ein größerer RJ45-Stecker und das ist ein Linux-Rechner. Läuft alles, der ganz normale Standard-Kernel mit entsprechender Konfiguration natürlich läuft da drauf und es läuft natürlich extrem stabil. Also wir gehen da noch ein bisschen weiter wie beim René vorher im letzten Vortrag. Ja, bitte?
Verraten Sie uns auch noch, was für Chips das sind?
Ja, das sind also in beiden Fällen sind es ARM-Chips drin. Ja. Okay, gut, machen wir hier weiter. Man hat es schon relativ früh gemerkt, dass also dieses Embedded wirklich zu einer Wissenschaft oder wo das wissenschaftlich erforscht wurde, das ganze Phänomen Embedded, wurde klar, dass eigentlich das Power im Embedded-Bereich das entscheidende Kriterium ist. Alles andere, das dauert vielleicht ein paar Jahre, aber da kriegt man das hin. Aber wie macht man das mit dem Power, dass dieses Ding eben immer genügend Energie hat, um die entsprechende Performance, die man eben benötigt, dann auch zu kriegen? Dazu kommt noch, dass in den letzten Jahren sich fast ein neuer Wissenschaftszweig entwickelt hat, das sogenannte Energieharvesting. Harvesting im Englischen ernten. Das heißt, wie kann ich Energie aus meiner Umgebung irgendwo herkriegen, ohne dass das eigentlich, dass die vorher vorhanden war. Wir alle kennen das. Schon vor 20 Jahren gab es solche Taschenrechner. Der hat eine kleine Solarzelle drin, die sieht man kaum. Ja, und damit läuft der. Auch in der hintersten Ecke, wo es ganz dunkel ist, läuft dieses Ding. Das heißt, der benutzt ein ganz kleines bisschen Licht, was noch vorhanden ist, nützt er, damit dieser Taschenrechner läuft. Da ist keine Batterie drin, da hat man keine Sorgen mit, ja, dass die Batterie leer ist und so weiter. Und dieses Energieharvesting wurde eigentlich in den letzten Jahren so ein bisschen wissenschaftlich angegangen. Es haben sich da unter anderem eigentlich diese vier Hauptpunkte herauskristallisiert. Einmal natürlich die Photovoltaik. Man muss sich das nicht vorstellen als riesige Panels, die da auf irgendwelchen schwenkbaren Systemen montiert sind, sondern wirklich die kleinen, kaum sichtbaren Solarzellen, die irgendwo drauf gedampft wurden oder sowas, um dann ein paar Milliwatt zu kriegen, um irgendein elektronisches Gerät damit zu betreiben. Thermoelektrik, auch ein schon eigentlich sehr alter Fall. Man benutzt winzig kleine Temperaturdifferenzen, um daraus Energie zu erzeugen. Bestes Beispiel, eine Armbanduhr an der Haut. Auf der einen Seite hat sie 36 Grad, auf der Außenseite hat sie 20 Grad. Diese 16 Grad reichen, dass die Uhr damit läuft. Vibrationsgeneratoren, irgendeine Maschine, die da vor sich hin vibriert mit irgendeinem Motor, durch irgendeinen Motor. Man baut ein kleines Teil hin, das erzeugt so viel Energie, dass das zum Beispiel irgendeine Lebensdauer oder irgendwelche Statusdaten periodisch senden kann an irgendeinen zentralen Rechner, der dann zu Wartungszwecken benutzt wird. Und vielleicht ein bisschen fast akademisch noch, das sind diese Mikroluftzugsgeneratoren. Es gibt oft Situationen im Haus, wo einfach immer so ein bisschen ein Luftzug da ist, weil irgendwo vielleicht Temperaturschwankungen sind, weil der Wind irgendwo durchgedrückt wird. Und da gibt es ganz, ganz kleine Zellen, die baut man dorthin und auch die produzieren einige Milliwatt, um einen Rechner oder ein anderes elektronisches System zu machen. Also, alle diese Teile schaffen 100 Mikrowatt bis 10 Milliwatt. Natürlich, wenn ich bei der Photovoltaik die Fläche entsprechend groß mache, dann kann ich da auch Kilowatt rausziehen. Aber das ist eigentlich nicht das Ziel hier in diesem Low-Power-Computing-Bereich, das zu machen. Das langfristige Ziel, das wir uns an dieser Fachhochschule dort gesetzt haben, das ist, wir möchten langfristig hört sich blöd an, fast in mittelfristiger Zeit einen Linux-Rechner entwickeln, der nur durch Energieharvesting gespeisen wird. Das heißt, der hat irgendwie vielleicht auch eine Kombination von diesen Bereichen dran und er holt sich einfach die Energie, die er braucht, um zu laufen, genau aus diesen Bereichen dann. Uns unterstützt dort sehr, dass in den letzten Jahren neue Komponenten entwickelt wurden, vielleicht nicht unbedingt fürs Embedded Computing, aber für andere Bereiche, die eigentlich keine oder nur noch sehr, sehr wenig Energie brauchen. Als erstes Beispiel habe ich hier mal so ein sogenanntes bistabiles LCD-Display. Wir können das nachher mal rumgehen lassen, wenn ich es bitte wiederkriege. Dann, da ist so ein kleiner Tux drauf. Das habe ich mal draufgespielt. Das leuchtet fast richtig in der Dunkelheit, hat aber keine Energiequelle drin. Das heißt, es ist ein LCD-Display, das blockiert sich quasi selber. Deshalb ist das im Moment auch noch relativ langsam. Aber ich kann damit eine Anzeige machen, ohne dass das wirklich Energie kostet. Nur im Moment, wo ich das aufspielen möchte. Wie gesagt, ich lasse es mal rumgehen. Bitte, wenn ich es wieder kriege. Das zweite neue Komponente, das sind die sogenannten PASR-RAMs. Das sind dynamische RAMs. Sie wissen ja vielleicht, dass dynamische RAMs immer wieder aufgefrischt werden müssen, mit einigen Kilohertz Frequenz. Und diese RAMs gehen eigentlich in diese Richtung, dass man sagt, okay, wir möchten nur einen ganz winzig kleinen Teil von dieser meist ja relativ großen Kapazität auffrischen. Und dadurch muss auch nur Energie für das Auffrischen für diesen kleinen Teil gebraucht werden. Natürlich ist in dem Moment der Rechner nicht in seiner vollen Leistungsfähigkeit, aber wir werden das nachher noch sehen, dass man das häufig auch gar nicht braucht. Ja? Und damit die Schwierigkeit vielleicht als Kernel-Entwickler oder als Entwickler allgemein, wie kann ich dem Betriebssystem sagen, so jetzt musst du alle deine Daten in diesen Bereich reinschreiben, damit dieses dann wieder aufgefrischt wird. Das ist dann vielleicht nur ein 16. oder sogar nur ein 256. von der gesamten Refresh-Menge, die man sonst aufbringen müsste. Und dadurch kann ich natürlich auch eine ganze Menge sparen an den RAMs. Eine weitere Lösung, die sogenannten NV-RAMs, nicht flüchtige RAMs, so Non-Volatile RAM sind das. Sie wissen vielleicht, dass sowohl EEPROM als auch Flash-Zellen eine beschränkte Schreibkapazität haben. Das sind so vielleicht 10.000, 100.000, vielleicht eine Million. Als RAM-Ersatz ist dieses sicherlich nicht denkbar, weil ein RAM wird natürlich wesentlich häufiger beschrieben. Das heißt, nach ein paar Stunden ist das Ding kaputt und dann habe ich einfach Pech gehabt. Bei diesen NV-RAMs ist das anders. Die kann man bis zu 10 hoch 15 Mal unterschreiben. Das heißt, wenn ich das jede Millisekunde mache, einmal pro Millisekunde, dann halten die irgendwie 150 Jahre oder sowas. Also das ist mir dann ziemlich wurscht, wenn die dann kaputt gehen nach dieser Zeit. Sie haben natürlich noch den Nachteil, wie auch die Displays natürlich den Nachteil haben, die sind beide relativ langsam im Moment noch. Aber es funktioniert und das Thema ist vorgegeben und ich bin mir ziemlich sicher, dass man da technologisch noch einiges machen kann, dass die Dinger dann im Laufe der Zeit besser werden. Und der letzte Bereich, den ich hier nennen möchte, und da gibt es sicherlich noch mehr, das sind die sogenannten Supercaps. Ich habe hier auch mal so ein paar mitgebracht. Das ist zum Beispiel eine Kapazität mit 350 Farad. Ja, das heißt, da kriegt man richtig viel Energie rein, wobei, das muss ich gleich wieder relativieren, man kriegt da relativ viel Leistung rein. Also das Ding hat irgendeinen Innenwiderstand von einigen Milliohm und wenn der geladen wäre und ich würde das hier irgendwie an den Metall machen, dann würde uns das Ding um die Ohren fliegen, weil so viel Leistung drin. Energiemäßig sind die noch nicht so optimal. Also nehmen wir mal diesen Rechner hier. Dieser Rechner ein bisschen stromsparend eingesetzt und diese Zelle hier dran, dann läuft der in der Größenordnung ja 30 Stunden, wenn man das mal so ausrechnet. Auch dort sind wir noch nicht am Ende, das sind die ersten, ja, das ist das erste Mal, dass die Dinger eigentlich gemacht werden, aber dort kann man bestimmt noch einen gewissen Fortschritt sehen in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten. Okay, ich habe hier nochmal, nur damit Sie sich nochmal das ein bisschen in Erinnerung rufen, für einen ganz normalen Desktop-PC die einzelnen Komponenten aufgelistet, wie viel die so brauchen. Reißen Sie mir bitte nicht den Kopf runter, wenn Sie irgendwo mal gesehen haben, das braucht aber nur noch die Hälfte davon. Also das ist also wirklich nur als Größenordnung gedacht. Und wie Sie leicht sehen, ist es natürlich primär der Prozessor, der da richtig Energie braucht oder Richtung Leistung verbraucht. Und vielleicht, wenn man noch die Grafikkarte dazu nehmen will, die anderen sind im Bereich ja unter 30 Watt. Wobei natürlich für einen Embedded-Bereich 30 Watt, also wir reden vielleicht um 30 Milliwatt. Das ist klar, also das ist nicht so. Wie Sie vielleicht merken werden noch, ich springe heute immer so ein bisschen rum zwischen den Embedded Systems und so PC Systems, weil man einfach manche Sachen besser im Embedded Bereich erklären kann und andere Sachen besser auf dem PC, weil Sie das vielleicht eher kennen dann. Okay. Warum soll man Low Power machen? Wie gesagt, wir haben das vorher im letzten Vortrag schon gut gehört. Warum? Da war primär also reich werden hieß das ja und primär aus Geld. Aber es gibt natürlich noch andere Bereiche, die der René vorher auch alle schon genannt hat. Wir produzieren einmal weniger Wärme. Wir haben weniger Teile, damit weniger bewegliche Teile, damit weniger Wartungsprobleme und im Endeffekt auch weniger Lärm. Des Weiteren wird die Lebensdauer und der Wirkungsgrad von den elektronischen Komponenten da drin wird erhöht, wenn es nicht so warm wird. Es gibt da das berühmte Arrhenius-Gesetz und das ist irgendwie exponentiell mit der Temperatur und je höher man eben diese Komponenten aufheizt, desto mehr Diffusionen gibt es da und desto schneller gehen die kaputt. Und das kann ich natürlich reduzieren, wenn das Ding einfach nie heißer wie 40 Grad wird. Dann wird die Lebenszeit massiv länger und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wir haben weniger Kosten, weil Energie ist sehr teuer und es wird sicherlich auch nicht billiger in der Zukunft. Es gibt noch einen letzten Punkt, auch den hat der René schon gesagt. Im wahrsten Sinne des Wortes kann man sagen, Energiesparen bzw. Low-Power-Systeme sind cool. Ja, das ist also auch nochmal ein ganz wichtiger Motivationsgrund, warum man sich engagieren sollte in diesem Bereich. Ich möchte hier eigentlich nicht groß reden über die bekannten Energiesparmethoden. Sie kennen das alle von Ihrem Laptop her. Screen-Off-Mode. Das heißt einfach, der Bildschirm wird mal schwarz. Oft läuft dann da noch so ein Bildschirmschoner, wie der dann früher mal heißt. Das ist heutzutage völliger Schwachsinn, weil das braucht man bei den TFT- oder LCD-Displays nicht mehr. Dann haben wir diese Suspend-to-REM und diese Suspend-to-Disk. Ich denke, Sie kennen das alles. Da braucht man gar nicht viel drüber erzählen. Jetzt hat mich Ihr Kollege vorher gefragt, sag mal, was sind da eigentlich für Prozessoren drin da in meinen kleinen Dingern? Und ich habe hier mal einen ganz kleinen und auch wieder einen ganz groben Vergleich mitgemacht zwischen verschiedenen Linux-fähigen Prozessorfamilien. Angefangen beim Intel, den kennen Sie alle, dann haben wir vielleicht die neuen Entwicklungen, Intel Duo Core 2 Core, braucht dann vielleicht wieder ein bisschen weniger. Auch dort reißen Sie mich den Kopf runter, wenn Sie das irgendwo mal gesehen haben, dass das weniger oder mehr ist. Intel Atomprozessor vor 2 Jahren, 1,5 Jahren rausgekommen von Intel als Energiesparprozessor, hat immer noch 2 bis 6 Watt. Dann haben wir den als Beispiel hier den Transmeta Crusoe, vielleicht schon wieder ein bisschen veraltet. Den gibt's eigentlich schon gar nicht mehr mit 1 Watt. Transmeta war übrigens die Firma, in der Linus Torvalds einige Jahre angestellt war, um den Kernel weiterzuentwickeln. Bei diesem Transmeta Crusoe handelt es sich um einen VLIW, also um einen Very Long Instruction Word Computer oder Prozessor, der dann diese massiv, obwohl er kompatibel ist zu einem x86er Prozessor, diese massive Reduktion hier spart. In dem unteren Bild hier, wo habe ich jetzt mein Ding wieder hin? Hier, in dem unteren Bild ist das mal verglichen, so ein Taumogramm zwischen dem Pentium und diesem Transmeta Crusoe. Und wenn man, ja, man sieht es sehr schlecht hier, aber der geht hier halt auf die über 100 Grad hoch, der Pentium, und der Transmeta, der eiert da irgendwo zwischen 40 und 50 Grad als Maximaltemperatur rum. Also dort sieht man wirklich, wo die Energie hingeht. Die wird einfach primär in Wärme verwandelt. Und dann gibt es natürlich noch diesen Bereich der Embedded-Prozessoren, wobei ich möchte eigentlich fast schon Mikrocontroller sagen, die auch oft 32-Bit breit sind oder 64-Bit sogar. Die große Familie, die ARM, hier ist zum Beispiel mal so ein Prozessor von Atmel und der spielt dann nochmal in einer anderen Liga, was der Leistungsverbrauch und betrifft, aber natürlich auch die Performance. Von dem kann man natürlich nicht die volle Performance wie bei so einer Killermaschine da von Intel erwarten. Noch neuer Prozessor, der AVR32, auch von Atmel, der hat dann noch in der Spitze so ungefähr 80 Milliwatt, was er verbraucht. Also da kommen wir dann eher in die Richtung hin, wo wir es wollen, vor allem wenn man das Ganze noch ein bisschen durch die Software unterstützt. Okay, jetzt müssen wir doch ein ganz, ganz kleines bisschen, dass man das Weitere versteht, müssen wir rechnen oder müssen wir ein bisschen Formeln anschauen. Also die Gesamtleistung, die so ein System verbraucht, ist eigentlich die Summe aus einer statischen Leistung und einer dynamischen Leistung. Und die statische Leistung, die hängt eigentlich primär davon ab, wie viel Transistoren in so einem System vorhanden sind, wie viel eine Spannung angelegt ist, weil das kommt meistens durch irgendwelche Leckströme, also die Core-Spannung multipliziert mit der Leckström, mit dem Leckstrom und da die Summe drüber über alle Transistoren in einem System gibt dann die statische Leistung. Die dynamische Leistung, die hängt jetzt von der Frequenz ab, also die ist proportional zu zur Frequenz. Sie ist proportional zum Quadrat von der Chorspannung. Also die Chorspannung geht dort im Quadrat ein. Und dann haben wir noch die sogenannte parasitäre Kapazität. Die kommt durch, ja, man kann das modellieren als Umlagerungsprozesse in den Transistoren, wenn die schalten. Also wenn der irgendwie so einen Transistor schaltet, dann muss da einfach Ladung von der einen auf die andere Seite fließen. Das kann man modellieren als parasitäre Kapazität. Die will man natürlich gar nicht, aber die ist einfach da. Und durch diesen Umladeprozess kommt eben diese dynamische Leistung zustande. Und dann noch als sehr wichtigen Faktor, das ist der Aktivitätsfaktor. Das heißt, bei welcher Operation, die ein Prozessor gerade ausführt, werden wie viele Transistoren umgeladen? Transistoren und Leitungen. Und dort kann man natürlich an dem Instruction Set von einem Prozessor sehr, sehr viel machen. Das heißt, wenn einfach für eine Operation, sei es noch so einfach, sämtliche Transistoren ihre Ladung dort wechseln oder ihren Zustand wechseln, dann braucht es natürlich entsprechend mehr Strom, als wenn das da nur ein Zehntel Promille von den Transistoren sind. Und genau das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Vorteil von den ARM-Prozessoren, dass dort die innere Struktur als wahre RISC-Prozessoren so gemacht ist, dass die einfach viel, viel weniger Transistoren haben. Erstens für die statische Leistung, die haben schon von vornherein weniger Transistoren. Und zum Zweiten die dynamische, es werden noch viel, viel weniger von den wenigen, die schon da sind, werden überhaupt umgeladen. Und das macht natürlich der Stromverbrauch gleich merkbar geringer. Wenn man jetzt mal so anguckt, wenn man so eine neue Technologiegeneration anschaut, also die, sagen wir mal Intel, die machen irgendwie jetzt von 90 Nanometer, gehen die auf 45 Nanometer, das bezeichne ich also als neue Generation dann, ganz neue Technologie sehr häufig. Die parasitäre Kapazität von den Transistoren, die geht runter, weil die Strukturen kleiner werden, damit parallel liegende, unterschiedlich geladene Flächen kleiner und damit die Kapazität kleiner. Sie kennen das vielleicht alle noch aus dem Physikunterricht. Die Chorspannungen gehen runter. Das spielt uns alles wunderbar gut, die Dinger brauchen weniger. Aber Sie wissen, und das ist eben dieser Megahertz-Myth oder inzwischen Gigahertz-Myth, die Taktfrequenz, die versucht man immer hochzuschrauben. Scheint das einzige Argument zu sein, was wichtig ist, wie viel Gigahertz hat der. Und was hinten dran ist, ist völlig wurscht, aber Hauptsache ja schnell getaktet. Und natürlich auch ganz wichtig, die Anzahl von Transistoren pro Chip, die gehen natürlich auch ganz massiv hoch, von Generation zu Generation. Sie kennen das vielleicht das Moore'sche Gesetz. Wir haben da eine Verdopplung alle ungefähr inzwischen 24 Monate. In der Suppe, wenn man das alles zusammen addiert, dann kann man sagen, ups, das war jetzt nichts, okay. Die dynamische Leistung von den Chips, die bleibt gleich oder geht ein bisschen hoch. Aber was auf jeden Fall stark hoch geht, das sind die statische Leistungen. Und das liegt natürlich primär an der Anzahl der Transistoren. Das heißt, das Verhältnis von dynamischer zu statischer Leistung, Leistungsverbrauch verschiebt sich ganz klar zur statischen hin. Also vielleicht sollte man eher dort schauen, was man tun kann. Und die Methoden, die es dort gibt, um diese Leistungen ein bisschen wieder runterzukriegen aus technologischer Sicht, sind einmal die neue Dielektrikas zu verwenden. Damit wird die parasitären Kapazitäten können damit kleiner gemacht werden. Sie haben das vielleicht gehört, das Hafniumoxid bei Intel, was Intel entwickelt hat, ist zum Beispiel ein sehr guter Schritt in die Richtung. Dadurch werden die Kapazität kleiner. Dann haben wir eine Technologie, die nennt sich DVT-CMOS, also Dual Voltage Threshold CMOS. Was heißt das? Man benutzt innerhalb eines Prozessors zwei verschiedene Arten von Transistoren, schnell taktende und langsam taktende. Und die langsam taktenden, die brauchen eben wesentlich weniger Energie, weil sie einen kleineren Leckstrom besitzen wie die anderen. Aber es müssen nicht immer alle Transistoren schnell geschaltet werden. Was das in der Praxis bedeutet, ist natürlich klar, die ganzen Werkzeuge, um Chips zu designen, müssen natürlich entsprechend angepasst werden. Die Strukturen die Theorien von diesen Prozessoren müssen angepasst werden. Und das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Das sind meistens Generationen an Entwicklungen, die da gemacht werden müssen. Ein weiterer Schritt, das sogenannte STI, Steep Transistor Insertion, das sind also spezielle Transistoren, die nur dafür sorgen, dass andere Transistoren bei gewissen Operationen nicht mit Strom beaufschlagt werden. Die werden also ausgeschaltet sozusagen, und auch damit kann man natürlich ganz gewaltig den statischen Stromverbrauch dort reduzieren. Bei den dynamischen Verlusten benutzt man heutzutage fast ausschließlich die sogenannten ULV-Prozessoren, Ultra-Low-Voltage-Prozessoren, die also da mit einer Core-Spannung von 0,9 Volt oder sowas laufen. Sie sehen, das U, das geht quadratisch in die Gleichung ein, das heißt, damit kann man doch eine ganze Menge erreichen. Halbierung von der Core-Spannung bedeutet einfach ein Viertel von der dynamischen Leistung. Das sogenannte Clock-Gating, auch hier wieder werden gewisse Teile vom Prozessor ausgeschaltet, wenn sie nicht wirklich gebraucht werden. Damit finden Umladungsprozesse nicht mehr statt, damit spart man auch wieder Energie. Und das sogenannte Crosstalk Avoidance, durch Vertauschen von gewissen Leitungen kann man einfach erreichen, dass parallel viele Leitungen gleichzeitig den Zustand ändern und nicht eins nach dem anderen, weil auch das bringt wieder durch die Kapazität zwischen den Leitungen höhere Verluste. Okay, Sparmöglichkeiten zu diesem Thema. Ich höre jetzt auch auf mit irgendwelchen Formeln. Die Abschaltung von nicht benötigter Peripherie, ich glaube, das ist relativ klar. Wenn ich es einfach nicht brauche, dann kann ich es auch ausschalten. Gerade die Mikrocontroller, die man heute benutzt, die bieten da viele Möglichkeiten, dass man einfach den Analog-Digital-Wandler, der da drin ist, den kann man einfach ausschalten, dann ist der stromlos und verbraucht keinerlei Energie, auch wenn er da ist. Man kann das auch dynamisch machen, wenn man ihn halt nicht braucht, wird er ausgeschaltet. Man kann natürlich die Taktfrequenz reduzieren, um Strom zu sparen. Man kann die Versorgungsspannung reduzieren, um Strom zu sparen, weil es auch so ist, dass wenn ein Chip weniger schnell getaktet wird, dann braucht er auch weniger Spannung, damit er noch vollständig funktioniert. Ja, und das ist einfach diese dynamische Regelung, sowohl von der Spannung als auch von der Taktfrequenz, die, wie wir in der Gleichung hier oben sehen, einfach eine ganze Menge bringt. Wenn man das beides auf die Hälfte runterkriegt, dann habe ich einfach im Endeffekt einen Faktor 8 weniger Leistungsverbrauch. Dort zumindest mal theoretisch. Okay, und natürlich das Wichtigste, ich glaube, das ist klar, man macht alle diese Sachen zusammen und dann kann ich wirklich die Leistung auf Werte runterkriegen, die uns dann eher gefallen im Embedded-Bereich. Wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel bei einem Prozessor ARM Cortex M3, das ist ein relativ, den gibt es jetzt auch schon eine Zeit lang, aber ist doch eher ein Prozessor neuerer, mit einer neueren Struktur als Cortex, dann das sind jetzt hier eher so ein bisschen theoretische Werte aus dem Datenblatt raus. Also man sieht zum einen mal sehr schön diese linearisierte oder diese lineare Verhalten vom Stromverbrauch mit der Taktfrequenz. Das ist also genau das, was eigentlich hier drin steht. Und was man aussieht, also hier diese zwei Parameter, die dort variiert wurden, das ist einmal, ob er normal läuft, also im Run-Modus quasi ist, oder im Sleep-Modus. Im Sleep-Modus wird ein Großteil des Cores, also das wirklich der Rechenfähigkeit abgeschaltet, und wird primär die Peripherie verwendet. Des Weiteren wird auch die Peripherie ganz ausgeschaltet oder eben nicht ganz ausgeschaltet. Und man sieht hier, dass das gar nicht so viel ausmacht, also dass die Variation über die Frequenz eigentlich viel, viel stärker ist als das, was ich in diesem konkreten Beispiel ausschalten kann. Also, aber trotzdem kann ich hier immer noch einen Faktor, sagen wir mal einen Faktor 3 ungefähr rausholen. Wenn ich nicht brauche, wenn ich die Funktionalität nicht brauche, kann ich das runterfahren, taktmäßig runterfahren, auch die Peripherie, die ich nicht brauche, kann ich ausschalten, und schon habe ich einfach zwei Drittel von der Energie gespart. In der Praxis, das sind jetzt also Messungen von uns, in der Praxis sieht es leider nicht immer so schön aus. Ich möchte da gar nicht auch viel groß drauf eingehen, auf dieses Bild. Es gibt unterschiedliche Arten, die Taktfrequenz runterzuschalten. Oft bieten die Prozessoren oder Controller schon Möglichkeiten an, das zu tun. Und Sie sehen, wir haben hier immer noch einen relativ hohen Strom, 200 mA. Und die Variation hier, obwohl wir mit der Taktfrequenz fast ganz runtergehen, ist eigentlich gar nicht so groß. Und es liegt einfach daran, dass bei dem gemessenen System wir so viel Zeug noch an der Seite haben, RAM und Flash und alles Mögliche, dass das eigentlich viel mehr Energie braucht, wie in diesem konkreten Fall jetzt die Prozessor. Ja, also hier muss man auf jeden Fall noch andere Sachen mitmachen, um zu erreichen, dass wir dann nachher auf die wenigen Milliampere oder vielleicht auch 10 Milliampere kommen, wo wir hinwollen im Endeffekt. Abhängigkeit von der Spannung und von der Frequenz ist hier gezeigt an einem X-Scale-Prozessor, wieder von Intel. Und in Linien hier ist der Energieverbrauch oder die Leistung dargestellt. Und man sieht, es geht hier aus dieser Folie hervor, wenn ich also die Spannung von 1,3 auf 0,75 Volt runterfahre, dann kann ich einen Faktor 3,4 an der Leistung sparen. Ja, also das ist schon enorm und deshalb ist auch von Intel selber die Äußerung oder der Leitspruch gekommen, eine Ultra-Low-Power-Computing schafft man nur, wenn man auch die Spannung runterschraubt. Ja, das Ganze mit Frequenz runter und so weiter, das ist etwas, wo man gesehen hat, es bringt viel mehr, wenn ich die Spannung runterkriege. Und es gibt Technologien, mit denen man das machen kann heutzutage, beziehungsweise die Forschung ist in dem Bereich natürlich, wie gesagt, auch noch nicht abgeschlossen. So, Intel hat das Ganze dann quasi umgesetzt in seinen P-States und C-States. Bei den P-States, da wird die Frequenz verringert und bei neueren Prozessorfamilien auch die Spannung, die Core-Spannung. Die C-States, vielleicht haben Sie das alle schon mal gehört, in Ihren Laptop, da kann man so ein bisschen dran rumspielen ab und zu, in irgendwelchen Power-Interfaces, K-Power und wie das da alles heißt unter Linux, kann man das rumspielen und man kann, also diese C-States, die sind eigentlich die Schlafmodi, kann man sagen, also die Sleep-Modes. Der C0, das ist immer der, wo der eigentlich seine volle Leistung hat. Dann haben wir da einen Idle-Mode, dann haben wir einen Mode, der läuft ja ohne den Datenbus. Das heißt, der kann in den C2-Mode nicht mehr mit seiner Peripherie kommunizieren. Das ist einfach ausgeschaltet in dem Moment. Dann haben wir den Phase-Lock-Loop, der da ausgeschaltet wird. Und der C4 wird dann als Enhanced Deeper Sleep bezeichnet. Auch das nur für den Intel Core 2 Duo. Bei neueren Prozessoren geht es noch weiter runter bis zum C6, wo man dann also noch weiter runter kann, beziehungsweise eben auch hier oben schon andere Funktionalitäten in den C-States dann hat. Gut. Warum gibt es verschiedene C-States oder so Sleep-Modes bei diesen Prozessoren? Warum gehe ich nicht immer auf den C4, wenn ich ihn nicht brauche? Das hängt damit zusammen, dass das Eintreten in so einen C-State und vor allem wieder das Zurückkommen in den Volllaufmodus braucht einfach unterschiedlich Zeit. Also hier zum Beispiel vom C0 in den C1 zu kommen, das braucht nur 10 Nanosekunden. Ist wenig merkbar. Aber um in den C4 zu kommen, habe ich doch schon 250 Mikrosekunden, was bei einem Prozessor, der mit ein paar Gigahertz getaktet ist, das ist noch relativ viel. Also das ist für einen Prozessor ist das fast eine Ewigkeit. Im nächsten Bild werden wir noch sehen, bei den ARM-Prozessoren ist das zum Beispiel noch viel schlimmer. Dort gehe ich vom aktiven Modus in den Sleep-Mode, hier rechts dargestellt, rechts unten, obwohl der kaum noch Energie braucht, nur noch 160 Mikrowatt, braucht er, um zurückzukommen, 160 Millisekunden. Also da hätten wir als Benutzer keine Freude, wenn wir irgendwas machen wollen und es kommt dann erst 160 Millisekunden später, weil das merkt man. über 100 Millisekunden merkt man, dass da eine Verzögerung ist. Diese 10 Mikrosekunden, die 90 Mikrosekunden als Mensch merkt man die natürlich nicht. Bei einer Maschine, die auf irgendein Ereignis reagieren muss, ist das natürlich was anderes. Okay, woher weiß jetzt der Prozessor, in welchem Zustand er gehen kann? Und das ist wiederum eigentlich die Frage, die wir uns als Betriebssystem Benutzer, Programmierer, Hacker, weiß der Teufel was, stellen müssen. Wie können wir unser System so gestalten, dass es eigentlich immer weiß, okay, jetzt kann ich in diesen Sleep Mode, jetzt lohnt es sich, in diesen Sleep Mode zu gehen, die 160 Millisekunden, um zurückzukommen, habe ich Zeit, oder woher weiß ich es nicht? Oder, ja, also wie kann ich das machen? Und jetzt möchte ich da ein ganz kleines bisschen in die Philosophie eigentlich von Betriebssystemen übergehen. Ja, bis vor einigen Jahren war eigentlich das Grundprinzip, mein Rechner, der läuft immer auf voll, im Voll, und wenn er mal weiß, oh, jetzt kann ich runterfahren, dann fährt er runter. Ja, man könnte es eigentlich in Warten des Betriebssystems. Der macht immer irgendwas, und wenn er nur in einer Nopfschlaufe irgendwie rumeiert, aber der läuft eigentlich immer unter Volllast, und irgendwann kommt ein Event und er weiß, oh, jetzt kann ich mal ein bisschen runterfahren. Seit ein paar Jahren macht man das natürlich nicht mehr so, sondern geht man immer mehr hin zu den sogenannten ereignisgesteuerten Betriebssystemen. Das heißt, der Grundzustand ist eigentlich der Schlafende, und wenn er was tun muss, dann wacht er auf und tut das. Und damit bin ich natürlich große Zeit, vor allem, jetzt komme ich wieder auf diesen Embedded-Bereich. Im Embedded-Bereich ist es häufig so, bei so einem kleinen Rechner, der muss vielleicht einmal am Tag irgendwas machen, und sonst kann der schlafen. Sonst, da haben wir auch die 160 Millisekunden, ja, um da wieder aufzuwachen. Da muss er nicht den ganzen Tag laufen, und einmal ist er dann halt ein paar Millisekunden schneller. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Im Bereich vom PC, wenn man da irgendwelche Games machen will, ist das wahrscheinlich einfach weniger bedeutend. Aber im Embedded-Bereich ist das natürlich das Ausschlaggebende. Ich muss einen Rechner nur dann eigentlich auf der vollen Leistung haben, wenn ich auch wirklich die volle Leistung brauche. Und jetzt möchte ich, und das ist vielleicht ein bisschen ein Ausblick auf die Zukunft in Richtung Energieharvesting, eigentlich einen neuen Zustand, ja, fast postulieren. Ich bin sicherlich nicht der Erste, der das tut, aber vielleicht der Erste heute an den CLTs. Der Grundzustand ist aus, und der Rechner, der startet nur hoch, wenn er Energie hat. Es gibt viele Anwendungen, wo das vollkommen ausreicht. Der muss nicht immer laufen. Nehmen wir mal irgendwie so ein Sensornetzwerk, wo man im Raum verschiedene Sensoren verteilt haben, die Temperatur, Feuchtigkeit, Lärm, Lichteinstrahlung oder sonst irgendwas messen und das an einen zentralen Rechner machen. In der Nacht, wenn jemand da ist, wenn es dunkel ist, muss der das nicht tun. Das heißt, da kann der ruhig aus sein, und das interessiert eigentlich nicht bei manchen Anwendungen. Es gibt auch dort andere. Ist natürlich genau zu gucken, was man braucht. Also, ich möchte das eigentlich als energiegesteuertes Betriebssystem nennen. Das heißt, ein Betriebssystem, das startet nur dann, wenn wirklich ein bisschen Energie da ist, oder sagen wir es anders, wenn genügend Energie da ist, dass er seine Aufgabe erfüllen kann. Und das ist eigentlich das, wo wir mit unserem neuen System, was ich nachher noch vorstellen möchte, hinwollen, dass wir so eins haben. Um das ein bisschen besser zu verstehen, diese drei Bereiche, habe ich hier nochmal ganz kurz zur Erinnerung das Unix-Prozessmodell, das ganz einfache, dargestellt. Sie wissen das vielleicht, im Unix drei Zustände für jeden Prozess, den aktiven, den wartenden, den Moment, da möchte er gern was tun, hat aber die Prozessoraktivität, die steht einfach nicht zur Verfügung, dass er die nehmen kann. Und den blockierten Zustand, und heute ist eigentlich in den meisten Fällen befinden sich diese Prozesse in dem Blockierzustand. Das heißt, die warten auf irgendein externes Ereignis oder dass einer da die Taste drückt oder weiß der Teufel was da passiert. Also, wenn Sie das anschauen mit Top zum Beispiel auf Ihrem Rechner, dann sehen Sie eigentlich die meisten Prozesse außer Top sind dann im Blockierzustand. Wie kann nun ein externes Gerät damit kommunizieren? Früher über ein Verfahren, das nannte sich Polling. Das heißt, jeder aktive oder der aktive Zustand, der dieses externe Gerät verwenden möchte, fragt dieses externe Gerät immer, sag mal, hast du irgendwas mir zu geben? Hast du mir irgendwas? Nehmen wir zum Beispiel die Maus am PC. Ein Prozess fragt immer, Maus, bist du bewegt worden oder nicht? Ja, ist natürlich eigentlich Schwachsinn, das so zu machen. Weil meistens wird die Maus nicht bewegt. Und dann ist ein anderes Paradigma, ist da eigentlich viel besser. Und das ist das Interrupt-gesteuerte. Ja, das heißt, ein Prozess befindet sich im blockierten Zustand, belastet damit den Prozessor nicht. Und wenn ein Interrupt von der Maus oder von dem anderen Gerät eben kommt, dann wacht er auf, sozusagen, geht in den wartenden Zustand. Und wenn dann der Prozessor frei ist, dann kann er das bearbeiten in dem aktiven Zustand. So ist natürlich heute eigentlich eine Kommunikation notwendig und im Endeffekt viel, viel besser. Aber nicht selbstverständlich, muss ich dazu sagen. Bei diesen energiegesteuerten Betriebssystemen, da ist natürlich primär die Bootzeit wichtig. Ja, weil es nützt mir das, wenn ich ein paar Milliwattstunden Energie zur Verfügung habe und mein Rechner braucht 2 Minuten, bis er hochgestartet ist, da sind mir die Milliwattstunden sind da schon lang wieder weg. Ja, also da kann ich nichts machen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiges Ding, wo wir uns überlegen müssen, wie kann man es schaffen, dass so ein Computersystem einfach ganz schnell hochbootet, innerhalb von ein paar Millisekunden eventuell. Ganz wichtig da dafür. Um das Ganze nun ein bisschen zu analysieren, was da auf dem eigenen Laptop und sowas läuft, gibt's die Software PowerTop. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das ist von der Firma Intel, die das zur Verfügung stellt für ihre eigenen Prozessoren, mit der man eigentlich relativ einfach feststellen kann, wodurch kommt eigentlich mein Prozessor von einem Schlafzustand wieder in den aktiven Zustand. Weil auch wenn der mein Laptop nichts macht, sehen Sie hier, 52 Mal pro Sekunde wacht er auf vom C2, der relativ wenig Energie braucht, in den C0, um dort irgendetwas zu machen, was wahrscheinlich gar nicht sein müsste. Ja, 52 Mal behaupte ich mal, wenn man wirklich nichts macht mit dem Rechner, dann ist das 52 Mal zu viel. Die Software PowerTop, ich möchte nur dazu sagen, woher kommt das? Sie sehen einmal hier, ich sag's nachher, Entschuldigung, ich sag's nachher. Die PowerTop-Software, die gibt auch noch Hinweise drauf, wie man gewisse Sachen verbessern kann. Ja, das wird hier unten dann in dem Fenster, ist einfach hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Fenster, wird da eingeblendet, macht doch das und das. Da werden viele Einträge im Sys-File-System werden dort verändert, im Proc-File-System wird das eine oder andere gemacht. Hier bei diesem, wenn man anschaut, 20 Mal hat dieser Beagle-Demon hat dieses Betriebssystem aufgeweckt, wird einfach gesagt, sag mal, brauchst du den Beagle, schalt den doch mal aus. Ja, dann wird's vielleicht schon besser. Und wenn man diese Tipps alle macht, dann sieht die Sache schon viel besser aus, weil dann habe ich nur noch 22 Mal pro Sekunde, dass mir das Ding aufwacht. Dort habe ich also bei diesem Versuch, das ist einfach mit meinem kleinen Laptop dort gemacht, mal die ganzen Tipps befolgt und habe das dann nochmal laufen lassen und siehe da, er hat schon über die Hälfte hat er das reduziert. Das sind in dem Fall nur das Aufwachen vom Schlafzustand in den wirklich aktiven C0-Zustand. Und Sie sehen hier, 99,9% der Zeit befindet sich mein Prozessor im C2-Zustand. Und nur 0,1% der Zeit befindet er sich im C0-Zustand, da wo er wirklich arbeiten kann. Und wegen diesem 0,1% hier Verweildauer wacht er aber trotzdem 22 Mal auf. Und wenn man sich diese Liste hier genau anguckt, wir haben hier EHCI, Enhanced Host Control Interface, USB HCD Poll, hier steht sogar drin, da wird also mein USB, der wird da irgendwie gepollt. Ja? Und das sind schon 14 Mal, also 2/3 Mal wird eigentlich durch so ein Polling, das ist eine völlig veraltete Technologie, macht er auf, 2/3 Mal von diesen 22. Und das ist natürlich etwas, wo wir als Kernel-Entwickler daran arbeiten müssen, dass wir das besser machen. Es ist klar, an meinem Laptop zu dieser Zeit hing keine USB-Maus dran, aber auch viele Sachen intern, das Touchpad, die Tastatur, das läuft ja heute alles über USB intern. Ja? Und das ist eigentlich eine Technologie, die ist, ja, das ist einfach nicht schön. Übrigens, wenn ich die Maus einstecke, auch wenn ich sie gar nicht bewege, dann ist das vorbei, dann habe ich hier 400 oder sowas, 250 Mal pro Sekunde, dass der aufwacht. Ja, also da ist alles kaputt dadurch. Das sind jetzt natürlich alles Messungen hier am PC, die sind nett, oder am Laptop, dort bringt ja schon was, wenn man ein bisschen Energie spart, aber für den Embedded-Bereich hat man ja eh so ein bisschen andere Systeme. Wenn man neue Software schreibt, jetzt komme ich da langsam auch schon zum Ende. Wenn man neue Software schreibt, dann sollte man eigentlich immer genau analysieren, was ich eigentlich benötige und alles andere ausschalten. Das ist genauso, wenn ich meinen Rechner habe oder meinen Laptop und dort hängen 8 USB-Sachen dran, die ich eigentlich gar nicht benötige, dann ist das primär Energieverschwendung. Das heißt, die Laufzeit meines Laptops wird eigentlich maßgeblich schon reduziert. Da hängt eine Maus und 5 USB-Sticks und Speichersticks hängen dran und noch Bluetooth und weiß der Teufel was, obwohl ich das gar nicht brauche, ist Energieverschwendung. Dann auch auf dem Laptop Power Mode kann ich oft einstellen, ich brauche oft nicht meine 2x2 GHz Leistung. Brauche ich nicht, wenn ich irgendein Open Office Dokument schreibe, dann reichen mir da auch 1,2 GHz in den meisten Fällen. Beim Gamen ist das sicherlich wieder anders, oder wenn ich Grafik tolle Sachen mache, aber beim Textschreiben kann ich das runtertakten, das ist überhaupt kein Problem. Und unter Linux gibt es viele Systeme, die das machen. Die basieren natürlich alle auf diesem Advanced Configuration Power Interface. Wenn man also Hardware oder auch Software selber machen will, dann lohnt sich sicherlich, das mal anzugucken, aber Spezifikation 600 Seiten, bis man das mal verstanden hat, was die wollen, das ist relativ mühsam. Kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. So, jetzt komme ich schließlich zum Linux-Kernel. Das ist aus letzte Kapitel und möchte einfach ein bisschen drauf eingehen, was sind da in den letzten 2-3 Jahren für Änderungen gelaufen. Wir hatten früher, also vor 2.6.21, hatten wir einen sogenannten Timer-Tick. Der wurde alle 1, 4 oder 10 Millisekunden aufgerufen, einstellbar durch die HZ-Variable oder Konstante. Und also das heißt, da ist der Computer ist dann, oder der Kernel wurde dann aufgerufen über diesen Tick und hat dann folgende Sachen gemacht. Einmal hat er die sogenannte Jiffies-Variable erhöht. Das ist einfach, um intern ein Zeitnormal zu haben. Dann hat er das Prozess-Accounting gemacht. Also das heißt, wie viel Zeit hat jeder Prozess verbraucht? War früher sicherlich wichtiger, um dort nachher das in Rechnung stellen zu können. Am PC zu Hause vielleicht weniger wichtig. Dann war der Scheduler, wurde natürlich aufgerufen und hat man geguckt, muss man einen Kontextwechsel machen. Das heißt, muss ich irgendeinem Prozess jetzt den Prozessor entziehen und einem anderen geben. Und er hat auch noch geschaut, sind da irgendwelche Software-Timer inzwischen abgelaufen. Das heißt, ich muss da in irgendeine Routine verzweigen, um irgendwas zu machen. Die Grünen da drin, das sind die, die man im Idle-Modus gemacht hat. Die Roten, das ist eigentlich nur, wenn wirklich ein Prozess oder ein Programm aktiv war. Ja, musste man das tun. Und jetzt gab's vor ungefähr 1,5 Jahren der Thomas Gleixner und Ingo Molnach, die den sogenannten Tickless-Kernel entwickelt haben. Das heißt, sie haben eigentlich diese Zeitbasis, die dort aufgerufen wurde, haben sie wegverlegt von der Software in die Hardware. Und das ist der berühmte HPET-Chip oder die HPET-Funktionalität, High Precision Event Timer, dem man eine Aufgabe geben kann und sagen kann, okay, in 2,5 Millisekunden oder auch in 2 Stunden und 23,328 Sekunden melde dich mal, mach einen Interrupt und dann können wir dort weiterarbeiten. Und damit konnte man erreichen, dass eigentlich die gesamten 4 Punkte hier immer nur nötig waren, wenn wirklich der Prozessor etwas zu tun hatte. Das heißt, in den anderen Sachen, wenn er einfach mal aufgewacht ist und geschaut hat, habe ich irgendwas zu tun, ist jetzt gar nicht mehr nötig. Das heißt, er kann schlafen bleiben. Und das hat die Sache natürlich wesentlich vereinfacht oder verbessert, nämlich mein Prozessor, der kann jetzt wesentlich länger in diesen Sleep-Modes bleiben. Abgesehen davon, nein, nicht, falsches Wort, wenn man nicht in Betracht zieht, das, was man als Grouping bezeichnet, wenn wir zum Beispiel hier mal eine Sekunde lang einige Prozesse anschauen, dann kommt nach 100 Millisekunden hat er was zu tun, dann wieder 50 Millisekunden später, nochmal 80 Millisekunden später hat er was zu tun. Und jedes Mal muss der von seinem Schlafzustand in den Wachzustand wechseln, wo er auch wieder viel Zeit und viel Energie vergeudet eigentlich. Und viel besser ist es eigentlich, diese zu gruppieren, diese Sachen. Und der Linux-Kernel ab 2.6.21 bietet uns das an, durch die sogenannten Round-Jiffies und Round-Jiffies-Relative-Funktionen. Früher gab es nur das Jiffies und das Jiffies-Relative. Das sind also Systemfunktionen, um dem System zu sagen, hey, ich möchte, dass du hier jetzt in 5 Millisekunden etwas weiterarbeitest. Und bei ganz vielen Prozessen, die man so allgemein hat, ist es völlig egal, ob das nach 5, nach 10 oder vielleicht auch nach 50 Millisekunden ist. Ich muss einfach einen Moment warten. Und wenn ich jetzt diese Round-Jiffies hier aufrufe, dann überlasse ich dem Betriebssystem, sprich dem Kernel, die Möglichkeit, möglichst viele von diesen Prozessen hier zu gruppieren und dann nur einmal aufzuwachen, das alles abzuarbeiten und dann wieder in Tiefschlaf zu verfallen. Und genauso spare ich natürlich viel Energie, indem ich das mache, weil er arbeitet hier aktiv. Vorher haben wir das gesehen, es waren 35 Watt. Braucht er für 100 Millisekunden und die anderen 900 Millisekunden pro Sekunde kann er in den tiefen Zustand gehen. Die 160 Millisekunden Aufwachzeit, die ich vorher da gesagt habe, spielen dann im Endeffekt auch keine Rolle mehr. So, ich habe schon ziemlich überzogen, es tut mir leid. Ich bin auch gleich fertig. Neue Applikationen, immer mit Powertop oder Ähnlichem. Es gibt noch nicht allzu viel, aber es gibt doch der eine oder andere Ansatz, um das auch für andere Prozessoren zu testen. Wir sind dran, eine neue Plattform bei uns zu bauen an der Hochschule. Die nennt sich dann FreeArm. Ist klar, sie besteht aus einem ARM-Prozessor und wird in Fribourg gemacht, also FreeArm. Und wollen eigentlich die Sachen, die ich heute so ein bisschen versucht habe darzustellen, wirklich mal anwenden und die Vor- und Nachteile von dem zu erarbeiten und rauszuarbeiten und schauen, ob wir das wirklich schaffen, einen Energieharvesting-betriebenen Linux-Rechner zu erzeugen. Ich glaube daran. Wahrscheinlich wäre sonst auch blöd, das anzufangen, wenn man nicht dran glauben würde. Aber ich bin überzeugt, dass man da sehr viel machen kann, wenn man da einfach ein bisschen Grips reinsteckt, sowohl auf der Hardware-Seite, aber natürlich auch auf der Kernel- bzw. Software-Seite. Ja. Ganz kurz noch die Zusammenfassung, genaue Analyse, die neuen Technologien spielen uns dort entgegen, das ist gut, die unterstützen uns dabei. Weiterhin ereignisgesteuerte Systeme, ganz intensive Nutzung von diesen Sleep Modes, weil dort kann man wirklich Energie sparen. Schnelles Booten ist unabdingbar für ein Energieharvesting betriebenes System. Und jetzt möchte ich zu der ersten provozierenden Äußerung zurückkommen. Wie gesagt, wenn man wirklich Low Power machen will, sollte man nicht Linux nehmen. Ich kann heute Systeme machen, die haben ein paar Mikrowatt brauchen die. Aber ich glaube, über Linux können wir eine ganze Menge lernen. Und das sollten wir tun. Ja? Und das kommt allen zugute, auch diesen Nicht-Linux-Betriebssystemen. Wenn wir Linux bietet die optimale Möglichkeit, wir haben den Source Code, wir haben eine enorme Menge an Leuten, die das Zeug wirklich verstehen, die Erfahrung haben, wir haben Hardware, wo läuft, wir haben eine Grundlage, die funktioniert, wir haben viele Anwendungen, die sich lohnt, das damit zu zeigen. Und ich möchte einfach alle aufrufen, dort ein bisschen mitzuarbeiten in diesem Bereich, danach zu denken, wie kann man das machen. Linux, Low Power Linux ist ein sehr, sehr junges Thema eigentlich, seit ein paar Jahren spricht man davon. Lasst uns das zusammen ein bisschen weiterführen und ich habe große Hoffnungen, dass wir da noch sehr, sehr weit hinkommen. Linux dadurch noch andere Anwendungen, an anderen Anwendungen einzusetzen und mit der Hoffnung möchte ich schließen und möchte mich dann ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken.